Trump triumphiert beim Super Tuesday und damit sieht alles danach aus, dass im November zwei schon relativ alte Männer um den Einzug in das Weiße Haus kämpfen. Nach den bisherigen Vorwahlen in den USA führen Trump und Präsident Biden unumstritten ihre politischen Lager an. Ob im Herbst dann Demokraten oder Republikaner gewinnen, Stand jetzt wird ein knapper Ausgang erwartet. Ein erneuter Sieg von Donald Trump wäre für Deutschland und für Europa mehr als eine Herausforderung, besonders für die gemeinsame Verteidigungs- und Ukraine-Politik. Seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol, eine Reihe von Straftaten, für die er sich verantworten muss, für Trump-Fans kein Problem. Nach dem Super Tuesday, was macht Trump so erfolgreich? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Melinda Crane ist bei uns. Sie ist US-Amerikanerin, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ist politische Chefkorrespondentin bei Deutsche Welle TV. Ich begrüße Peter Wittig. Er ist Diplomat, er war Botschafter in London, Washington und bei den Vereinten Nationen in New York. Und er ist Gastprofessor an der Georgetown University in Washington. Herzlich willkommen, Julius Vandela, Kampagnen- und Strategieberater. Und 2012 leitete er hauptamtlich die Wählermobilisierung für Barack Obama im Schlüsselstaat Ohio. Und Julius Vandela betreibt für Pioneer Media einen Podcast zu den amerikanischen Wahlen. Zugeschaltet in Washington ist uns Annette Meyritz, USA-Korrespondentin vom Handelsblatt. Und sie hat gemeinsam mit Juliane Schäuble ein Buch geschrieben, das heißt Guns and Rosé. Da geht es um die konservativen Frauen in den USA. Frau Crane, beginne ich mit Ihnen mal. Donald Trump feiert sich jetzt, Super Tuesday, fantastischer Abend. Heißt das, das Rennen ist jetzt tatsächlich gelaufen? Ist er da irgendwo noch zu stoppen?
Als Kandidat wahrscheinlich nicht. Es sieht sehr danach aus. Er hat noch nicht alle Delegierte, die er haben müsste, aber das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Denn das waren nicht alle Vorwahlen, die stattfinden werden. Es wird noch einige geben vor Juli, da findet der Parteitag statt. Und so sieht's aus. Aber Sie sagten nur feiern. Eigentlich war seine Stimmung bei seiner Rede gestern Abend alles außer feierlich. Sie war dermaßen trüb und dunkel.
Aber hat er nicht gesagt, fantastischer Abend und alles?
Das schon, aber dann ging es gleich darum, unser Land stirbt, hat er wortwörtlich gesagt. Er hat wieder über Migration gesprochen, nur Kriminelle und Verbrecher, das sei ein dritte Weltland und so weiter. Nur, weil wir fragen uns, warum ist er so erfolgreich? Interessanterweise, weil er Angst und Unsicherheit schürt und verbreitet.
Das ist ja unsere Frage, um nachzugehen, warum er so erfolgreich ist. Das war die Frage an Annette Meyritz, weil die einzige, die ihm, ja, seine letzte Konkurrentin war Nikki Haley, die hat dann nur in Vermont gewonnen, hat jetzt auch ganz zurückgezogen. Also wie erklären Sie den Erfolg von Donald Trump?
Ja, ich hab die Trump Administration schon in seiner ersten Amtszeit begleitet und alle paar Wochen bin ich auf Trump Rallies damals gegangen und es gibt heute einen Unterschied zu damals, was auch erklärt, warum er wieder so erfolgreich ist. Und zwar ist die ganz große Abgrenzung, die geblieben ist, das Gefühl seiner Anhänger, Donald Trump ist gegen das Establishment, selbst wenn er schon mal im Weißen Haus war und das mächtigste Amt innehatte, ist er immer noch die Führungsfigur. Er kämpft für unsere Interessen von außen und er hat es geschafft, durch verschiedene politische Themen und durch seine Rhetorik genau diesen Mythos, der ja nur so halb stimmt, aufrechtzuerhalten. Und ich erfahre das im Gespräch mit Republikanern, auch jetzt gerade, ich war zwei Tage in North Carolina unterwegs, immer wieder, es geht zweitrangig um die Themen, es geht in allererster Linie um das Gefühl, er ist einer von uns, er hat kein Gehalt als Präsident bezogen, er ist nicht gesteuert von oben. Nikki Haley ist gesteuert von Großspendern. Und dieses Gefühl, wir gegen die, diese Abgrenzung ist das Leitthema seines Wahlkampfs dieses Mal. War es beim ersten Mal auch schon, dieses Mal aber noch viel stärker.
Herr Wittig, heißt das dann, dass jetzt sind die bei den Vorwahlen oder bei den, die sind jetzt teilweise die Vorwahlen, die jetzt gelaufen sind, ist Trump dann erfolgreich in seiner eigenen, bei seinen eigenen Anhängern? Biden ist bei seinen Anhängern auch erfolgreich, er ist da der einzige Kandidat. Aber heißt das jetzt, Biden kann gegen ihn da gar nicht angehen, weil er eben aus dem ganz anderen Lager ist? Also das, was Frau Meyritz gerade gesagt hat, wir gegen die?
Trump hat ja in beeindruckender Weise bisher diese Vorwahlen dominiert, wie eigentlich wenige andere Kandidaten in den letzten Jahrzehnten. Aber er hat auch eine offene, sozusagen verwundbare Flanke. in diesen Vorwahlen. Und das sind die Stimmen des Haley-Lagers. Das sind die eher unabhängig denkenden Republikaner, das sind die Frauen, das sind die jüngeren Mitglieder der Republikanischen Partei. Das sind Hunderttausende und die haben nicht für Trump gestimmt. Und dieses Haley-Lager muss er in der einen oder anderen Weise gewinnen. Um dieses Haley-Lager wird sich auch Biden bemühen. Aber das ist die Flanke von Trump, diese Menschen, die ihn jetzt nicht gewählt haben in den Vorwahlen, zu sich herüberzuziehen.
Frau Naylor, war es denn dann klug, dass Nikki Haley hat ja heute gesagt, sie hört jetzt auf mit ihrer, nimmt sich selber aus dem Rennen. War das denn klug? Weil man weiß ja auch noch nicht, es gibt ja auch noch Prozesse gegen Trump, ob sich nicht doch vielleicht noch eine Chance ergeben hätte.
Möglicherweise, ja. Möglicherweise wird Trump doch nicht zugelassen. Möglicherweise gibt es noch ein Gerichtsurteil. Aber ich glaube, Nikki Haley hat die Umfragen gesehen, die wir auch gesehen haben. Und vor allem hat sie den Delegierten-Count gesehen. Darum geht es ja im Moment in diesem Vorwahlprozess. Man braucht die Delegierten-Stimmen, um dann eben auch auf dem Parteitag gewählt zu werden. Und da gibt es einfach keinen Pfad für Nikki Haley, auch noch irgendwie glaubwürdig an diese Nominierung ranzukommen. Aber ich finde diesen Aspekt ganz interessant. Wofür steht Donald Trump? Natürlich inszeniert er sich als den Herausforderer. Aber ich glaube, was er ganz besonders macht, ist, dass er nicht nur David ist gegen Goliath. Er ist im Umkehrschluss genauso auch Goliath, der eben antritt und die Macht verspürt. Ne? Und dementsprechend, ich glaube, der eine Aspekt ist, wenn Trump sagt, es gibt so viele Probleme, unser Land stirbt. Trump hat verstanden, wie Wahlkampf in dem heutigen Medienzeitalter geht. Es ist ganz klar, verkauf das Problem, das du löst und eben nicht die Lösung. Und das macht er Tag ein und Tag aus. Heute ist die Wirtschaft.
Aber ist das nicht gerade so negativ, wenn er dann sein eigenes Land so schlecht redet?
Jetzt? Absolut. Aber er sagt natürlich ganz klar, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist Joe Biden und das Establishment. Und ich bin der Einzige, der es wieder hinbiegen kann.
Und vor allem sagt er, ich schütze euch. Ich werde euch schützen. Und in dieser sehr, sehr unsicheren Zeit, unsicher für viele Amerikanerinnen, immer noch auch wirtschaftlich, obwohl die Wirtschaft floriert, aber viele sagen, es käme noch nicht bei ihnen an. Die Inflation ist noch ziemlich hoch, gerade beim Essenskosten und Kraft, also Benzin, Kraftstoff. Und er ist gerade ein Schützer in den Augen dieser Wähler, weil er die Regeln bricht. Weil er sich, und das hat auch mit diesem anti-elitären Aspekt von ihm, dass sie sagen, es hält sowieso niemand sich an den Regeln. Diese ganze Zeit ist eine chaotische Zeit. Und er hat dieses Street Smart, er ist tough, also er kann uns schützen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis seines Erfolgs, gerade bei den weniger Gebildeten. Diese, die für Nikki Haley stimmen, sind hauptsächlich die eher gebildeteren Republikanerinnen. Und sie sind im Moment seine Schwachstelle. Also eigentlich muss er einige von ihnen überzeugen, sonst könnte es für ihn schlecht ausgehen.
Mhm. Herr Wittig, Sie kennen, haben Trump auch persönlich kennengelernt. Wenn man mit ihm zusammen ist, ist er ein charismatischer Mensch, also der dann wirklich die Leute gut überzeugen kann?
Charisma in einem sehr eigentümlichen Sinne, würde ich sagen. wenn man ihn privat erlebt, ist er vor allen Dingen ein New Yorker. Er ist ein sehr humorvoller Mensch. Er liebt es, den ganzen Tisch zu unterhalten. Da hat er einen gewissen Charme. Das drückt sich anders aus, dieses Charisma, wenn er auftritt, in Rallies oder im öffentlichen Auftritt. Da ist er natürlich ständig auch erfüllt von Wut. Da funktioniert sein Auftritt wie in einem sozialen Medien. Je überzogener, je polarisierter, je schroffer, je schriller eine Meinung ist, desto mehr Klicks und Likes gibt es. Und er ist ein Meister der sozialen Medien. Und im Grunde ist das sein Wahlkampfstil, die Polarisierung, auch immer sozusagen den Gegner, den Feind zu identifizieren. Das macht ihn interessant.
Mhm. Frau Meyritz, Sie sind ja jetzt auch viel im Land unterwegs, sind ja nicht nur in Washington. Also wenn Sie da mit Menschen sprechen, also ist es, ja, das klingt ja jetzt so, auch nach dem, was Sie eben schon gesagt haben, dass es vor allem eine emotionale Wahl ist. Also zum Beispiel die Wirtschaftsdaten, die ja gar nicht so schlecht aussehen bei beiden. Spielt es irgendwo noch eine Rolle?
Erstmal nochmal zum Trumps Messaging, worüber wir reden, warum seine Botschaften ankommen, würde ich eine Sache nur ergänzen. Es ist gar nicht so sehr, dass er nur laut ist, sondern er ist in manchen Punkten auch einfach kompromissloser und auch in Teilen überzeugender. Wir haben das von 2016 und 2020 erfahren, dass er teilweise wunde Punkte angesprochen hat, die natürlich immer einen Kern Wahrheit hatten. Also die USA haben ein Einwanderungsproblem an der Südgrenze. Die NATO hatte schon länger die Debatte, wie die Lastenverteilung der Verteidigungsausgaben verteilt werden soll. Also es ist nicht so, dass Donald Trump mit allem Unrecht hatte. Und das macht ihn natürlich als Populisten noch erfolgreicher und übrigens auch international erfolgreicher. Die US-Republikaner knüpfen ja sehr starke Bande überall in der Welt. Aber die Frage ist, ob diese Botschaften... Joe Biden hat ja eigentlich keinen schlechten Job gemacht als Präsident. Wirtschaftlich stehen die USA gut da. Andere Länder wie Deutschland oder Japan, andere Volkswirtschaften können sich davon was abgucken und träumen davon. Und dennoch kommt es nicht so richtig bei der Basis an. Ich habe die Erfahrung gemacht im Gespräch, häufig sind demokratische Stammwähler etwas gnädiger mit Joe Biden. Also in den Medien herrscht natürlich oft das Bild vor, der alte Mann mit Aussetzern am Rednerpult und schlechte Umfragen. In der demokratischen Basis hat er noch einen sehr, sehr starken Rückhalt. Viele schätzen seine Erfahrung. Aber wenn ich mit Jungwählern spreche, sind da ganz viele Zweifel. Die wollen, dass alles schneller geht. Die sind auch ungeduldig. Die sagen, warum ruft Biden nicht den Klimanotstand aus? Warum kann Biden nicht einfach auf einen Waffenstillstand in Gaza drängen? Teilweise spüre ich ein Bedürfnis nach einfachen Lösungen, die ein US-Präsident der mächtigsten westlichen Wirtschaftsmacht nicht so schnell liefern kann. Und da sehen wir ein Gap. Ein Präsident, der alles tut oder vieles tut, und die Basis, die neuen nachwachsenden jungen Demokraten, die auf die Tube drücken und sagen, naja, das reicht uns aber eigentlich alles nicht.
Das klingt so ein bisschen so, als ging es so auch um alt gegen jung, Herr von der Leyen. Ist das so auch so ein Punkt, dass die Jugend oder die jüngere Generation dann doch eher hinter Biden und den Demokraten steht?
Ja, gut, im Vergleich zu Joe Biden ist er erstmal alles jung, ne? Und das merkt man ja auch in den Umfragewerten, das ist wahrscheinlich seine größte Schwachstelle, dass selbst 2/3 der eigenen Partei sagen und der eigenen Unterstützerschaft sagen, er ist einfach zu alt und wir trauen ihm nicht zu, dass er die nächsten 4 Jahre noch gut durchhält und auch effektiv als Präsident agieren kann. Insofern, da muss die Joe Biden-Kampagne ran und das lässt sich nicht leicht ändern. Ich finde diesen Aspekt, wie geht das jetzt voran und gerade auch mit Blick auf Donald Trump, es sind absolut richtig, dass viele Aspekte von Trump wirklich ein konkretes Problem auch artikulieren. Die Leute haben einfach nur vergessen, wie katastrophal es eben auch in Teilen zumindest unter Trump war. Und das, glaube ich, ist das große Vergessensproblem. Leute wissen nicht mehr, was sie an Joe Biden schätzen. Sie haben aber eben auch vergessen, wie es, wie gesagt, auch das Chaos, die ganzen Tweets waren und was alles dazu gekommen
ist. Und ihr Lieblingsmedien hilft ihnen dabei, denn diese nostalgische Verklärung, die wir jetzt sehen, tatsächlich. Es gab sehr viele Menschen, die sagten in der Zeit, als Donald Trump im Weißen Haus war, es sei so chaotisch, es sei so unerträglich volatil. Das wird aber von Fox News komplett jetzt runtergespielt. Also Fox
aber
News.
Aber es heißt doch auch, dass er jetzt besser vorbereitet ist, dass er und sein Team sich besser vorbereiten dürfen.
Ja, auch. Aber die Wähler, die zu ihm stehen, das sind wirklich hochmotivierte, hochmobilisierte Wähler, nicht zuletzt wegen dieser sehr geteilten Medienlandschaft in den USA, wo viele Wähler ihre Nahrung ist nur diese Meinungen, die sie sowieso vorher hatten, das wird immer wieder verfestigt. Und das ist wichtig zu sehen. Darf ich ganz kurz was sagen zu einem anderen Punkt, nämlich Schwachstellen von Joe Biden. Es sind die Jungen zum Teil, das ist richtig, aber nicht nur sie. Wir haben gestern bei Super Tuesday gesehen, dass in einigen Bundesländern bis zu 20% der demokratischen Wähler unentschieden gestimmt haben. Nicht für Biden. Und der Grund dafür ist zum Teil außenpolitisch. Es gibt einige, die nicht zufrieden sind mit seiner Nahostpolitik. Es gibt aber auch andere, schwarze Wähler zum Beispiel, die sagen, diese wirtschaftlichen Vorteile, von denen er immer spricht, die kommen nicht bei ihnen an, persönlich, in ihrem eigenen Alltag. Und diese Wähler muss er eigentlich gewinnen. Sonst, genau wie für Trump, also er muss die Koalition noch einmal zusammenbringen, die ihn in 2020 zu Sieg gebracht hat.
Wenn die Schwachstelle von Joe Biden sein Alter ist, Herr Wittig, dann fragt man sich schon, wie kann es sein, dass in einem solchen Land mit solchen Elite-Universitäten all das, dass es keine anderen jüngeren Kandidaten gibt?
Ja, das liegt an dem doch eigentümlichen Auswahlprozess der Präsidentschaftskandidaten. Und die Tradition ist, ein Präsident, der sich zum zweiten Mal um eine Wiederwahl bemüht, der wird aus der eigenen Partei nur in sehr seltenen Fällen, Carter und Ted Kennedy war ein Beispiel, aber nur in sehr seltenen Fällen wird er herausgefordert von Kandidaten der eigenen Partei. Und das ist in diesem Falle auch passiert. Und im Nachhinein muss man vielleicht dann den Demokraten den Vorwurf machen, dass sie sich da zu sehr zurückgehalten haben, zu loyal gegenüber Biden waren. Aber jetzt sind sie gefangen. Mhm. Ich wollte aber gerne noch was ergänzen zum Phänomen Trump. Trump ist ja nicht nur ein doch, wie wir jetzt sehen, erfolgreicher Wahlkämpfer, sondern er trifft in der inhaltlichen Seite Strömungen, die die Amerikaner durchaus aufgreifen oder die Amerikaner abholen. Das ist einmal die Immigration, das ist zum Zweiten der Protektionismus, der wirtschaftliche Protektionismus, und das ist sozusagen eine isolationistische Strömung. Man hat genug von militärischen Verwicklungen in der Welt. Und diese drei großen Strömungen, die nimmt Trump in einzigartiger Weise auf. Er ist ja kein Ideologe, sondern er ist im Grunde ein schwankender, opportunistischer Populist. Aber er hat ein Instinkt für sozusagen diese Megaströmungen der amerikanischen Gesellschaft. Und das erklärt zum Teil seinen Erfolg.
Mhm. Weil er auch immer so tut, als könnte er schnell Probleme lösen, so wie mit Putin. Er würde schnell Frieden machen in der Ukraine. Also schauen wir mal auf dieses Thema Migration. Wird das wahlentscheidend sein, Herr van der Laar?
Ist auf jeden Fall das Top-Thema. Und wir haben ja auch gesehen, letzte Woche waren beide Kandidaten, sowohl Joe Biden als auch Präsident Trump, unten an der Grenze zu Mexiko. Und es gibt ja wirklich ein Problem. Täglich kommen zwischen 8.000 und 10.000 Leute, in der Spitze zumindest, über diese Grenze rüber. Dementsprechend, es muss was getan werden. Jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die Republikaner im Senat haben angefangen, an einem Gesetzespaket zu arbeiten. Wirklich ein Gesetzespaket, das die Demokraten so niemals unterschrieben hätten. Und dann haben die Demokraten gesagt, prima, dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr nicht Lust habt, das auch umzusetzen. Haben gesagt, wir unterstützen das alles. Was passiert? Donald Trump ruft an und sagt, kill the bill. Wir wollen nichts damit zu tun haben, weil er auf keinen Fall diesen Erfolg und das Thema auch vom Tisch runternehmen wollte. Jetzt muss ich einfach sagen, das war die Woche, als Olaf Scholz zu Gast in Washington war. Was passiert? Joe Biden sitzt im Oval Office mit knisterndem Kamin neben Olaf Scholz und sagt, wir müssen über die transatlantischen Beziehungen sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte den Termin abgesagt mit dem deutschen Bundeskanzler. Ich wäre in den Flieger gestiegen und ich hätte mich neben die Border Patrol gestellt, also neben die Grenzbeamten, die übrigens dieses Gesetz unterstützt hätten, hätte gesagt, ich habe alles dafür getan. Wer sitzt in New York oder in Mar-a-Lago oder wo auch immer und ist nicht hier? Das ist Donald Trump. Und ich glaube, das wäre der Moment gewesen, wo Joe Biden und die Demokraten diese Debatte über die Grenze hätten übernehmen können. Und sie haben diesen Termin verstreichen lassen. Und dann, 4 Wochen später, funktioniert das Ganze nicht mehr.
Mhm. Frau Meyritz, was ist Ihre Einschätzung da auch, was die Mauer betrifft? Da gibt es ja auch eine Menge Menschen, die das sehr begrüßen, dass diese Mauer gebaut wird. Ist das richtig?
Ja, es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass Joe Biden Chancen verpasst, einen Punkt zu machen. Das Thema Inflation war ganz am Anfang seiner Amtszeit, das hat sich sehr schnell abgezeichnet. Und das Weiße Haus hat 4 Monate gebraucht, bis es darauf reagiert hat und das Thema auch öffentlich ernst genommen hat. Bei der Immigration an der Border sehen wir gerade ein ähnliches Phänomen. Also das Problem ist natürlich schon ganz lange adressiert. Und es ist auch ein bisschen unfair, das auf Joe Biden komplett abzuladen, weil bislang kein US-Präsident es geschafft hat, eine wirklich belastbare Einwanderungsreform mit einem Kongress hinzukriegen. Aber Fakt ist, dass Kamala Harris damit beauftragt war, diese sozusagen die sogenannten Root Causes, also die Wurzelursachen dieser Einwanderung in Südamerika anzupacken. Das ist eine sehr undankbare, eine sehr langwierige Aufgabe, an der schon ganz andere gescheitert sind. Und da sind wir wieder bei der öffentlichen Botschaft. Es ist natürlich viel wirkungsvoller. Donald Trumps, einer seiner ersten Auftritte nach seiner Abwahl, war an der Mauer mit dem texanischen Gouverneur. Der hat sich direkt an ein Stück seiner unvollendeten Mauer hingestellt und gesagt, I'm back. Ich bin übrigens nicht weg. Und das wird mein Thema. Das war 2021. Joe Biden hat lange gebraucht, bis er mal dahin gereist ist. Das ist das eine. Ich war 2 oder 3 Mal an der Grenze und ich muss sagen, dass ich dort ein sehr ausgewogenes Bild gefunden habe. Auch Hispanics, Latinas, die teilweise auf strengere Einwanderungsgesetze und auch eine gesicherte Grenze drängen, denn man muss sich mal vorstellen, dass dieses ganze Gebiet da unten, das ist teilweise Grasland, das ist ungesichertes Grasland, etwas, was wir uns an der europäischen Außengrenze gar nicht vorstellen könnten. Und viele auch legale Einwanderer sagen, ich bin legal reingekommen, warum sollten es andere anders machen? Das Problem ist nur, dass diese Debatte nur noch aufgeheizt geführt wird und überhaupt nicht mehr sachlich geführt wird und gar nicht mehr an den Fakten entlang geführt wird. Und das ist natürlich für so eine Debatte extrem ungesund.
Wenn wir sagen, das ist ein entscheidendes Thema, wie knapp wird eigentlich diese Wahl werden?
Die wird äußerst knapp, wie alle amerikanische Wahlen in den letzten 20, 30 Jahren. Es geht wirklich um so ungefähr 4 Prozentpunkte der Wähler, die entweder unentschieden sind oder auf jeden Fall Swing Voters, die hin und her pendeln zwischen den beiden Parteien. Und da kann es wirklich entscheidend werden, ob zum Beispiel ein Drittparteikandidatin, von denen es möglicherweise mindestens 2 geben wird, ob diese Person eine entschiedene Gruppe von Wählern für sich gewinnen kann. Und da denke ich an zum Beispiel Jill Stein, das ist die Kandidatin für die Grüne Partei. Sie war auch in früheren Wahlen Kandidatin und sie hat zum Beispiel von Hillary Clinton wahrscheinlich 1,5 Millionen Stimmen abgezogen. Und diese Stimmen in so einem engen Feld, wo so wenig Wähler nicht schon voll mobilisiert sind für die Kandidatinnen, sind solche Zahlen wirklich wichtig, selbst in einem Land mit 300 Millionen plus Menschen.
Aber im letzten Wahlkampf waren es 45.000 Stimmen, die schlussendlich den Unterschied gemacht haben in 30 Swing States.
Und wir wissen gar nicht, also eine von den 2 ist Robert Kennedy Jr., der könnte Wähler aus beiden Lagern gewinnen. Deswegen ist Jill Stein, da sollte man ein Auge drauf halten, weil sie ist wichtiger, sie würde eher von den Linken die Stimmen abziehen.
Okay, wie entscheidend sind die weiblichen Wähler in diesem ganzen Komplott? Wir haben gesehen, Kamala Harris hat, wo man am Anfang als Biden Präsident wurde, hatten viele gedacht, sie wird die Nachfolgerin. Das hat nicht funktioniert. Herr von der Laar, welche Rolle spielen die Frauen oder ist es letztendlich Taylor Swift, die alles entscheidet?
Man muss ja sagen, 45.000 Stimmen im letzten Wahlkampf, das ist ein halbes Taylor Swift-Konzert und ein halbes Stadion voll mit Leuten. Insofern, wenn Taylor Swift wahrscheinlich in den letzten 3 Tagen vor der Wahl in Georgia, in Arizona, in Nevada, möglicherweise auch noch in Pennsylvania ein Konzert machen würde und dort eine klare Empfehlung aussprechen würde und sagen würde, liebe Swifties, geht alle für Joe Biden wählen, ich glaube, dann könnte es wirklich den Unterschied machen. Frauen spielen aber eine gigantische Rolle. Ja, auf der einen Seite natürlich, weil sie einen gigantischen Wählerblock ausmachen, auf der anderen Seite, weil es eben auch Themen gibt, die durchaus mobilisieren. Und ich denke natürlich an das Abtreibungsthema, das den Demokraten 2022 wirklich die Wahl gerettet hat, die Midterm Elections, und auch 2020 ein unheimlich wichtiges Thema war. Jetzt gibt es natürlich noch Roe v. Wade, also die Idee, dass Frauen natürlich das Recht haben, abzustimmen, und dann auch noch die Supreme Court Decision, also der Supreme Court, der im Endeffekt vorletztes Jahr das Urteil kassiert hat. Und dementsprechend, glaube ich, können die Demokraten sehr, sehr effektiv das Argument machen. Donald Trump ist der größte Helfer von denjenigen, die die Frauenrechte zurücktreiben wollen. Wenn ihr wirklich Rechte von Frauen unterstützen wollt, dann müsst ihr Demokraten wählen. Andernfalls funktioniert es nicht.
Es war die von ihm ernannten Richter, die Roe v. Wade gekippt haben.
Ja. Guter Punkt.
Frau Meyritz, Sie haben ja ein Buch geschrieben über die konservativen Frauen in den USA, die eben Donald Trump dann eher unterstützen. Also wie erklären Sie das mal der deutschen Bevölkerung, warum Frauen, wo es so viel ja auch Negatives von Donald Trump über Frauen gibt, warum sie den doch unterstützen?
Das Thema Abtreibung ist da ein ganz interessantes und relevantes, denn das Abtreibungsrecht, das verfassungsrechtlich verankerte Abtreibungsrecht, das wurde tatsächlich am Ende von Frauen selbst gekippt. Das war kein Kampf von Männern gegen die weiblichen reproduktiven Rechte, sondern es waren konservative, evangelikale Frauen, ganz oben Amy Coney Barrett, die nicht evangelikal ist, sondern katholisch im Supreme Court, aber evangelikale Interessengruppen, die das vor dem Supreme Court vorangetrieben haben, die alle von Frauen besetzt waren. Also wir sehen hier eine ganz klare. Ja, aber am Ende war das sozusagen ein Geschlechterkampf der anderen Art, so nenne ich es immer. Und 2016 haben wir ganz stark auf die Wählergruppe der, ich nenne es mal etwas, ja, das ist kein schönes Wort, dieses abgehängte Arbeiter, das war aber in aller Munde im Mittleren Westen. Ich glaube, dass die Wählergruppe der Frauen damals schon ein bisschen unterschätzt wurde, auf beiden Seiten. Einerseits auf der Seite der Demokraten, wo linke junge Frauen mobilisieren und tendenziell eher linksliberal wählen. Und aber auch auf der Seite der Konservativen und der Republikaner, die treueste, eine der treuesten Wählergruppen von Donald Trump sind. Wenn man einmal mit einer republikanischen Frau spricht oder einer konservativen Frau, warum sie Trump wählt, die wählt für immer bis an ihr Lebensende Trump, wenn sie könnte. Also die bleiben dabei, die sind feurig, die sind gute Mobilisierer, auch wenn sie zahlenmäßig in der Minderheit sind. Einen letzten Gedanken nur noch dazu. Ich glaube aber, die allerwichtigste Wählergruppe werden die Nichtwähler und die Enttäuschten. Wir haben das mit den Drittparteien schon angesprochen. Aber bei diesem Wahlkampf wird es so viel Frustrationspotenzial geben, entweder zu Hause zu bleiben oder sich von den etablierten Kandidaten abzuwenden, dass es am Ende, das wird die ausschlaggebende Gruppe sein, die so eine große Rolle spielt wie noch nie, weil es so viel Frust darüber gibt, dass wir wieder einen Kinofilm gucken, den wir eigentlich schon 2020 so ein bisschen öde fanden, um es mal sehr überspitzt zu sagen. Und deswegen, das sind die Leute, auf die wir gucken müssten.
Aber da haben Sie ja gesagt, Herr Wittig, Donald Trump ist eben vor allen Dingen total gut in Social Media bei der Mobilisierung. Das wäre doch dann eine Chance für ihn, dass er halt eben, und gerade in der medial auch so gespaltenen Gesellschaft, wo man ja nur die Sachen sich anschaut im Fernsehen, die einen eh nur bestätigen. Wäre das nicht schon wieder ein Punktsieg für Trump, weil er letztendlich besser mobilisieren kann?
Jein, er schreckt natürlich auch ab. Und da sind wir bei den einem Segment der Wählerschaft, das wichtig ist. Das sind die gebildeten, mit Hochschulabschluss versehenen Frauen, die eigentlich diesen Charakter Trump eher unsympathisch finden, aber die sozusagen eine republikanische Geschichte haben. Und um diese Frauen wird es sicher einen Kampf geben. Und um natürlich andere Wählergruppen auch. Also ich glaube, 8 Monate vor der Wahl ist es ganz schwierig, eine Prognose zu geben. Wir werden da noch viel Ups and Downs erleben.
Ja. Relevant ist auf jeden Fall dafür, dass Nikki Haley ihre Wählerinnen noch nicht freigegeben hat an Trump. Mhm. Also das ist eine Tradition in Amerika, dass man ein Endorsement ausspricht. Das heißt, man sagt, ich trete zurück, aber ich würde jetzt die Kandidatur von Donald Trump unterstützen und meine Wählerinnen würde ich auch diese Empfehlung aussprechen. Ja. Hat sie explizit heute nicht getan. Und das ist interessant. Das kann für sie später eventuell ein Hebel werden, um Einfluss noch zu auszuüben. Jedenfalls unter diesen Wählerinnen sind genau diese gebildeten Frauen, die vielleicht doch Zweifel hegen über Abtreibung. Trumps, er sagte neulich zur Abtreibung, er fände eigentlich in 16 Wochen, also Limite, das heißt ab 16 Wochen Schwangerschaft darf man nicht mehr abtreiben. Das würde ja sehr gut finden. Und wenn er gefragt würde, warum, sagt er, weil es eine runde Zahl ist. Also völlig, völlig belanglose, zufällige Antwort. Das zeigt eben, dass er sehr opportunistisch ist und dass er praktisch, also die meisten denken, ihm ist Abtreibung völlig egal, aber es ist er weiß, Thema. Dass er es für die Evangelikalen und anderen weiterhin unterstützen muss.
Ich finde den Punkt mit Nikki Haley total interessant. Ne? Ja, in New Hampshire war eine Vorwahl. Ja, Donald Trump ist danach auf die Bühne gegangen und hat gesagt, Bird Brain Nikki Haley, übersetzt Vogelhirn Nikki Haley. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl wir schon viele Republikaner gesehen haben, die quasi über ihre eigenen Füße gestolpert sind, um Donald Trump noch hinterher zu rennen. Aber bei Nikki Haley habe ich den Eindruck, ich glaube nicht, dass die wirklich ein fulminantes Endorsement für Donald Trump zumindest in absehbarer Zeit ausgeben.
Aber hätte sie eine Chance, wenn jetzt tatsächlich doch noch irgendwie ein Gerichtsverfahren, also kann er noch gestoppt werden über ein Gerichtsverfahren?
Sie hat am zweitmeisten Delegierten Stimmen. Das heißt, sie wäre natürlich dann die designierte Nachfolgerin. Allerdings, wenn es dazu wirklich kommen würde und Donald Trump gestoppt werden würde durch ein Gerichtsverfahren, was ich zu diesem Zeitpunkt für sehr, sehr unwahrscheinlich halt, würde es einen Parteitag geben. Dort wird die republikanische Basis in erster Linie sitzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, nach dem, was Donald Trump über Nikki Haley gesagt hat, dass dort die Republikaner die Hand heben werden und sagen würden, wir laufen im Endeffekt Old Establishment, Nikki Haley, die von Corporate gesteuert ist, hinterher, sondern wir nehmen jemanden aus der Trump-Basis.
Okay, ich würde mal gerne schauen auf die Außenpolitik, weil wir haben ja jetzt gesehen, seit dem Nahostkonflikt oder dem Krieg in Gaza, dass das auf einmal entscheidend ist oder wichtig ist, wie das in den USA wahrgenommen wird. Herr Wittig, wie erklären Sie sich das und was bedeutet das für Biden?
Ja, Biden muss sich Sorgen machen um ein bestimmtes Segment seiner demokratischen Kernklientel und das haben wir etwa gesehen in Minnesota oder auch in Michigan. Das sind die jungen Wähler und das sind arabischstämmige Wähler. Die nehmen dieser Administration und diesem Präsidenten übel, die aus ihrer Sicht pro-israelische Haltung. Und darüber muss er sich wirklich Gedanken machen. Das könnte den Ausschlag geben in einem dieser Swing States. Und natürlich ist dieser Krieg eine Belastung für Biden. Und bis zum Wahltag sind es noch 8 Monate, da kann auch noch viel passieren. Ich persönlich glaube, dass Biden und die amerikanische Administration in diesem Krieg sehr besonnen agiert hat. Und das wird aber von der Bevölkerung nicht...
Sie war ja auch sehr präsent, durch Blinken zum Beispiel.
Sehr präsent, und das ist eine sehr professionelle und sehr, sehr kluge Beraterschar in der Administration, aber das wird nicht honoriert. Das ist ein Krieg, der diese Administration erwischt hat, und das zieht eben eher Biden runter, als dass ihm zugute gehalten wird, dass er das bisher aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer sehr professionell angegangen ist. Mhm.
Frau Meyritz, würden Sie das auch würden Sie dem auch zustimmen, oder wie erleben Sie es? Weil ja normalerweise heißt es ja, Außenpolitik ist für einen US-Wahlkampf eigentlich gar nicht wichtig. Aber jetzt haben wir sowohl den Krieg in der Ukraine als auch in Gaza. Also wie erleben Sie das im Wahlkampf oder Vorwahlkampf?
Also viele moderne Präsidenten hatten ja natürlich immer mit sehr schwierigen außenpolitischen Fragen, also wir erinnern uns an Afghanistan-Krieg und die Golfkriege, und also das Thema Außenpolitik war immer präsent. Was dieses Mal komplizierter geworden ist, dass es nicht mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur um die Frage Krieg ja, nein, Truppen ja, nein geht, sondern ich erlebe im Gespräch ganz klar ein riesiges Verunsicherungsgefühl, was wir ja auch in Europa kennen. Dieses, also der frühere Verteidigungsminister Leon Panetta hat mir am Telefon vor ein paar Tagen gesagt, what the hell is going on? Also was zur Hölle ist hier eigentlich los? Dieses, was ist los in der Welt mit den vielen Krisen und wo stehen die USA? Das heißt, Außenpolitik, ich erlebe das im Wahlkampf, wird zum Vehikel für dieses Gefühl, wer sind wir als Amerikaner, was wollen wir in der Welt sein und wollen wir eigentlich für andere Verantwortung übernehmen, obwohl es uns selbst doch irgendwie nicht so super geht. Also es ist... Ich beschreibe das immer so, also Außenpolitik wird deswegen wichtiger, weil es ein Gefühl transportiert, dass alles außer Kontrolle gerät. Und welche Rolle wollen die USA darin spielen? Und Biden kriegt das natürlich ab, weil der Präsident, er ist derjenige im Weißen Haus.
Er hat aber da auch die meiste Erfahrung.
Die Debatten werden mit Fakten gewonnen. Kampagnen werden immer mit Narrativen, mit Erzählungen gewonnen. Und im Moment ist die Erzählung und mit Emotionen. Und im Moment ist die Emotion, die Welt ist aus den Fugen. Und Trump stellt sich hin und sagt, Moment, als ich Präsident war, gab es Ruhe im Mittleren Osten. Wir hatten kein Problem mit China. Und Putin hat auch die Füße stillgehalten. Das ist die Erzählung von Trump. Und sagt er auch, natürlich unter Joe Biden fällt hier alles aus den Angeln. Und deshalb brauchen wir wieder Stabilität. Und dann ist Amerika wieder großartig.
Und der starke Mann, der alles sofort an den Handlungstisch bringen kann, weil er so ein so toller Dealmaker ist. Es ist natürlich ein sehr vereinfachtes Narrativ. Aber für seine Wählerinnen eben, wie gesagt, ist er der starke Mann, der eben jeden anderen bezwingen kann.
Aber könnte nicht dran sein, Herr Wittig, als ehemaliger Diplomat? Also wenn dass Putin jemand wie Trump vielleicht viel eher akzeptieren würde als Biden. Also vielleicht hätte Trump sogar einen Erfolg.
Ja, ich glaube das nicht. Aber was dahinter steckt, der Umstand, dass die amerikanische Öffentlichkeit empfänglich ist für so ein Narrativ, in 24 Stunden könnte ich den Ukraine-Krieg beenden. Was dahinter steckt, ist die Sehnsucht, nicht mehr involviert zu sein in alle möglichen Konflikte in der Welt. Das ist sozusagen eine Grundströmung, die es in Amerika gibt. Wir sind sozusagen weltweit zu sehr exponiert in allen möglichen Konflikten.
Also nicht mehr der Weltpolizist, aber nicht, auf der anderen der Seite will man doch die führende Nation sein.
Man will die führende Nation sein und konzentriert sich deshalb auf China. Und das ist sozusagen die Zukunft. Die Zukunft unter Trump, wenn er kommt, das heißt sozusagen Rückzug aus dem europäischen Allianzgebiet und volle Konzentration auf die Rivalität, auf die, wenn man so will, säkulare Rivalität mit der Großmacht China.
Darf ich kurz zum Nahostkonflikt zurückkommen? Weil das eigentlich sehen wir da schon diese große Ambivalenz oder diese diese Skepsis, was die Rolle Amerikas angeht. Viele von den jungen Wählern, die jetzt non-committed abgestimmt haben in diesen Vorwahlen, sagen, Israel ist angeblich unsere engste Verbündete im Nahen Osten und wir geben sehr, sehr viel Geld aus für die Unterstützung von Israel und auch für die Waffen, die wir an Israel liefern. Und trotzdem hört Israel nicht auf Anthony Blinken, auf Jake Sullivan und auch nicht auf Präsident Biden. Wenn Sie, also für diese Wähler sind das leere Worte, die gesagt werden aus Washington und die werden nicht mit Taten also untermauert werden. Und die Taten, die Sie wollen, das wäre ein Feuerpause. Also die sagen, wie kann es sein, dass dieses Töten immer weitergeht. Und das ist tatsächlich ein Frust mit dieser Rolle, weil man denkt, wir haben Einfluss, wir haben Hebel und es passiert aber trotzdem nichts.
Und es zahlt damit auch aufs Narrativ ein, Joe Biden ist alt und schwach.
Mhm. Was heißt das?
Frau Meiritz, bitte.
Nur eine Sache, dass ich das manchmal tatsächlich auch nach 6 Jahren in den USA nur bedingt nachvollziehen kann, also auch bei demokratischen Anhängern, die dann enttäuscht sind, weil Joe Biden, also ich bin hier nicht der Biden-Verteidiger, es wurden viele, viele Fehler gemacht, aber es ist dennoch so, dass Joe Biden sowohl beim Ukraine-Konflikt ganz früh hat die US-Regierung die Deutschen davor gewarnt, dass diese Invasion stattfinden wird und zu einem Zeitpunkt, an dem ihn noch niemand geglaubt hat. Beim Gaza-Krieg war Joe Biden nach 24 Stunden der Erste, der gesagt hat, Israel wird ein Credibility-Problem bekommen, ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, wenn Israel zu wenig auf humanitäre Rechte in Gaza Rücksicht nimmt. Also er hat das ganz früh vorhergesehen, dass wir dort eine Gegenbewegung kriegen werden. Und so habe ich das bei allen außenpolitischen Krisen erlebt, die er in seiner Amtszeit hatte, dass eigentlich der Weitblick und das sozusagen die Verteilung, dass das alles sehr klar war. Aber die Stimmung im Land, also Anthony Blinkens Wohnhaus hier in Washington, ein paar hundert Meter weiter, das wird seit Monaten belagert von Aktivisten. Also das ist eine unglaublich explosive Grundstimmung, die hier ist. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die teilweise auch einfach auf falschen und mangelnden Informationen basiert oder ob einfach auch keiner mehr Lust hat, mal mehr als 3 Seiten zu lesen darüber. Es ist unglaublich komplex. Aber wenn halt überspitzt gesagt nur noch über TikTok-Videos Informationen zum Gaza-Krieg nach draußen dringen, dann muss man sich über nichts mehr wundern.
Dann wird es schwierig. Herr Wittig, jetzt hat Donald Trump ja schon gesagt, er würde uns als im Westen, in Europa nicht mehr unbedingt beschützen. Die Befürchtung ist, dass die USA sich aus der NATO zurückziehen würden. Geht das eigentlich so einfach? Was würde das wirklich bedeuten, wenn er Präsident würde?
Es gibt ein Gesetz aus dem Dezember 2023, da hat der Kongress beschlossen, ein Präsident dürfe sich aus der NATO nicht zurückziehen ohne die Zustimmung des Kongresses. Aber würde sich Trump daran halten? Es geht einfacher. Er könnte sagen, sozusagen den Rückzug aus der NATO erklären, indem er sagt, für mich gilt diese absolute Beistandsgarantie nach Artikel 5 nicht mehr oder ich ziehe einen Teil der Truppen aus Europa zurück, dann hätte er den Effekt, sozusagen die Führungsrolle der USA in der NATO aufgegeben. Und das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass er das tut. Da gibt es einen Begriff in seinem Beraterstab, dormant NATO, schlafende NATO. Und ich glaube, das ist das, was möglicherweise uns dreut, verbunden mit dem Stopp der Unterstützung für die Ukraine. Und wenn das beides kommt, dann ist das sozusagen die Einladung Putins, weiter vorzudringen, nicht nur in der Ukraine, sondern möglicherweise auch dann den Osten der Europäischen Union. Darauf müssen wir uns einstellen. Das müssen wir ernst nehmen.
Und übrigens, genau wie Donald Trump aus der Ferne dieses Migrationspaket zum Fall gebracht hat, hat Donald Trump aus der Ferne jetzt schon so viel Misstrauen gesät, was Amerikas Einsatz für NATO angeht, dass die Schaden schon am Entstehen sind, ohne dass er überhaupt Präsident ist. Vertrauen ist alles. Wenn man nicht mehr glaubt, dass dieses Bündnis wirklich fest eingehalten wird, dann ist das Bündnis nicht mehr so viel wert.
Herr Vanneler, was heißt das dann für Deutschland? Wie muss sich Deutschland und Europa, wie muss man sich darauf einstellen jetzt?
Ich glaube, dass wir uns auf sowohl Joe Biden als auch auf Donald Trump einstellen müssen und genau diese Konsequenzen ziehen müssen. Und das hören wir ja quasi jeden Tag. Macron, der Vorstöße macht, Olaf Scholz, der Vorstöße macht. Was, glaube ich, offensichtlich ist, ist, dass viele Amerikaner sagen, wir verstehen es nicht. Und das habe ich auch am Anfang des Jahres in Iowa gehört. Ich stand in der Schlange mit den ganzen Trump-Unterstützern auf dem Weg zu einer Trump-Veranstaltung. Und die haben gesagt, wir hören immer, wie toll bei euch alles in Deutschland ist, in Europa. Einer erzählte mir, er war in Berlin und hat die U-Bahn dort gesehen. Jetzt konnte ich nicht nachvollziehen, warum das alles so toll ist, aber er sagte mir, alles funktioniert bei euch. Ne? Warum sollen wir, wenn ihr so ein reiches, wohlhabendes Land seid, wo nur Mercedes und BMWs und Audis auf den Straßen haben, warum sollen wir so wahnsinnig viel Geld nach Europa überweisen, dass ihr eben genau dort dann eben auch eure Grenzen schützen könnt? Das verstehen wir nicht. Und das ist durchaus ein Argument, das ich nachvollziehen kann, zumindest aus einer tiefen
Republikanischen. Und das würde auch gelten, wenn Biden wiedergewählt werden würde.
Dieses Argument trägt sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten.
Okay. Also müssen die Frage, worauf man sich einstellt. Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, wer die meisten Chancen letztendlich hat. Aber Frau Meyritz, was denken Sie, was jetzt aus der oder wie schaut man aus Washington in Richtung Europa auch oder auch konkret nach Deutschland? Olaf Scholz war jetzt da, jetzt ist der Wirtschaftsminister Habeck da. Spielt Deutschland da überhaupt eine Rolle und Europa in dieser ganzen, ja, in diesen Diskussionen?
Eine riesige Rolle. Ich versuche immer so viel wie möglich. Es gibt über so Sicherheitsbriefings, also die öffentlichen Sicherheitsbriefings. Ich bin nicht bei den nicht öffentlichen dabei. Aber bei denen, die öffentlich sind und immer wenn Deutschland zur Sprache kommt oder wenn Europa zur Sprache kommt, also es gibt ja ein feststehendes Wording. Deutschland ist unser bester Freund, unser engster Partner. Und selbst bei dieser Panne jetzt neulich, oder ist ja mehr als eine Panne, das Leak dieser Waffenlieferung an die Ukraine, die Gespräche, die nach außen gedrungen sind, was ja eine sehr, sehr sensitive, also eine sehr sensible Angelegenheit ist. Da waren die Amerikaner, sind ganz schnell zurückgerudert. Ja, keine Kritik an Deutschland. Das will man gar nicht riskieren, gerade, obwohl die Drähte natürlich heiß liegen im Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch natürlich ganz, ganz bewusst in Abgrenzung zu Trump gemacht. Also diese Allianz zu Deutschland, Biden und Deutschland, das darf im Moment gerade absolut nicht wackeln, weil sonst würde man ja ein neues Einfallstor geben, was auch wieder nicht funktioniert aus Sicht der Trumpisten.
Mhm. Herr Vanneler, Sie kennen Joe Biden auch persönlich. Hält er das eigentlich durch die nächsten 4 Jahre? Wenn er nochmal gewählt würde.
Er und sein Team sagen natürlich auf jeden Fall ja. Er war letzte Woche bei Seth Meyers. Und ich glaube, das ist schon die große Frage, wie geht man damit um? Seth Meyers ist ein Talkshow-Host, macht so eine Late-Night-Show. Und Joe Biden versucht auf unterschiedliche Art und Weise mit seinem Alter umzugehen. Das eine ist Humor. Ne? Setzt sich hin und sagt, ja, ich habe auch schon Thomas Jefferson und George Washington damals alles schon kennengelernt und versucht das irgendwie so ein bisschen wegzulächeln, was teilweise funktioniert. Jetzt fängt die Joe Biden-Kampagne an, in die Attacke zu gehen und sagt, ey, Donald Trump kann sich noch nicht mal an den Namen seiner eigenen Frau erinnern. Und Donald Trump hatte auch ein Slip-Up und hat eben gesagt, meine Frau Mercedes. Und wurde dann eben erinnert, es ist doch Melania gewesen. Ne? Aber ich glaube, das hilft alles nichts. Und jetzt gibt es, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man damit umgeht. Entweder steckt man Joe Biden quasi ins Nicht-Zeugenschutzprogramm, sondern ins Kandidatenschutzprogramm und versucht ihn irgendwo nur noch in absolut kontrollierten Settings auftreten zu lassen. Ich glaube, dass das die völlig falsche Strategie ist. Joe Biden ist am besten.
Würde es zum Beispiel helfen, wenn Michelle Obama ihn unterstützen würde oder so?
Naja, Michelle Obama ist, glaube ich, von jedem irgendwie die Sehnsuchtsfigur. Könnte sie nicht einfach auftreten? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Obama hier Bundeskanzler werden möchte. Im Endeffekt, glaube ich, ist die beste Herangehensweise, let Joe Biden be Joe Biden. Jeden Tag ihn rausschicken. Wenn er einen Fehler macht, prima. Wenn er 10 Fehler macht, noch besser. Irgendwann versendet sich das Ganze. Und er hat eine große Fähigkeit. Und das ist Empathie aufbauen. Und er kann auf Leute zugehen. In kleinen Settings ist Joe Biden unschlagbar. Er kann zeigen, dass er sich wirklich für Menschen interessiert. Dass er wirklich deren Schicksal nachvollziehen kann. Wenn Joe Biden sagt, ich bin bereit, deine ganzen Student Loans, also die großen Schulden, die Leute aufnehmen, um College zu bezahlen, eben auch zu erlassen, dann sind Leute wirklich zutiefst dankbar und zeigen ihm das auch. Und er kann eben zeigen, ich bin in der Lage, Leben zu verändern. Nur das sehen wir im Moment nicht, weil es, wie gesagt, alles gestaged ist und Joe Biden nicht wirklich durchdringen kann.
Okay, wir sind gespannt und das wird garantiert nicht die letzte Sendung zu diesem Thema Trump und Biden. Frau Krehn, vielen Dank, Herr von der Laa, Herr Wittig und vielen Dank nach Washington, Annette Meiritz. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt gibt's Phoenix der Tag mit meiner Kollegin Konstanze Abratzky. Morgen sind wir wieder für Sie da und anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz fragen wir morgen Bezahlkarte und Arbeitspflicht, richtige Maßnahmen in der Asylpolitik. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.